Schön, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, Ihren Glauben zu vertiefen, die Grundlagen noch einmal aufzufrischen. Es begrüßt Sie Marion Kuhl. Im Katechismus der katholischen Kirche sind wir jetzt angelangt am siebte Gebot im Katechismus, wenn Sie mitlesen wollen, die Nummer 2401. Diese Stellen, dieses Gebot wird uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz auslegen. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Wir starten dann direkt heute mit diesem siebten Gebot, du sollst nicht stehlen. Wie gesagt, die Nummer 2401. Das siebte Gebot verbietet, fremdes Eigentum unrechtmäßig an sich zu nehmen oder zurückzubehalten und dem Nächsten auf irgendwelche Weise an Hab und Gut Schaden zuzufügen. Es schreibt Gerechtigkeit und Liebe in der Verwaltung der irdischen Güter und der Früchte der menschlichen Arbeit vor. Es verlangt, im Hinblick auf das Gemeinwohl, die allgemeine Bestimmung der Güter und das Recht auf Privateigentum zu achten. Der Christ ist in seinem Leben bestrebt, die Güter dieser Welt auf Gott und die Bruderliebe hinzuordnen.
Ja, diese einleitende Nummer des siebten Gebotes gibt so die Richtung an, die dann in den folgenden Nummern eingeschlagen wird. Die ganz große Stoßrichtung ist eben damit gegeben. Es geht darum, die rechte Ordnung in Bezug auf die irdischen Güter zu wahren. Es ist auffällig, dass bei dieser Nummer jetzt, bei dieser Einleitung, es sozusagen fokussiert ist auf fremdes Eigentum. Also du sollst nicht stehlen. Das ist, wie wir es auch im Sprachgebrauch verstehen. Wenn ich eben stehle, dann nehme ich mir etwas, was mir nicht gehört. Für mich war es wie eine kleine Offenbarung, als ich vor vielen Jahren im Studium darauf stieß, dass ursprünglich dieses Gebot, du sollst nicht stehlen, eigentlich noch etwas anderes meinte. Es war nämlich bezogen auf den Menschenraub. Du sollst keinen anderen Menschen stehlen, du sollst also nicht einen Menschen entführen, einen Menschen versklaven oder ihn sozusagen in deine Herrschaft bringen. Und das fremde Eigentum, das war dann in dieser Auslegung mehr geschützt im letzten Gebot, du sollst nicht begehren nach dem, was deinem Nächsten gehört. Dort wäre dann das materielle Eigentum angesiedelt gewesen. Der Katechismus lässt diesen Gesichtspunkt nicht völlig aus. Das werden wir dann noch im Weiteren sehen. Der kommt schon auch noch vor. Aber im Vordergrund steht jetzt eben das, was wir normalerweise eben unter Stehlen verstehen, dass ich eben mir etwas aneigne, was mir nicht gehört. Aber die Einzelheiten werden wir im Folgenden noch weiter klären können. Übrigens sieht man auch da wieder bei der Einleitung, bei der Bibelstelle, dass eben einerseits angegeben ist die Stelle aus Exodus 20, das ist die eine Überlieferung der 10 Gebote, dann steht es im Deuteronomium, also im 5. Buch Mose noch einmal, aber es ist auch ein Hinweis gegeben auf das Matthäusevangelium, wo wir sehen können, dass eben auch Jesus dieses Gebot voll und ganz bejaht und für selbstverständlich nimmt, wie es eigentlich nicht anders zu erwarten ist.
Dann lesen wir weiter beim ersten Abschnitt: Bestimmung der irdischen Güter für alle Menschen und das Recht auf Privateigentum, die Nummer 2402. Am Anfang hat Gott die Erde und ihre Güter der Menschheit zur gemeinsamen Verwaltung anvertraut, damit sie für die Erde sorge, durch ihre Arbeit über sie herrsche und ihre Früchte genieße. Die Güter der Schöpfung sind für das gesamte Menschengeschlecht bestimmt. Die Erde ist jedoch unter die Menschen aufgeteilt, um die Sicherheit ihres Lebens zu gewährleisten, das in Gefahr schwebt, Mangel zu leiden und der Gewalttätigkeit zum Opfer zu fallen. Die Aneignung von Gütern ist berechtigt, um die Freiheit und Würde der Menschen zu sichern und jedem die Möglichkeit zu verschaffen, für seine Grundbedürfnisse und die Bedürfnisse der ihm Anvertrauten aufzukommen. Sie soll ermöglichen, dass unter den Menschen eine natürliche Solidarität besteht.
Also zunächst auch wieder geht der Katechismus positiv vor. Er zeigt die Werte auf, um die es geht, um erst nachher dann die Sünden, die Verstöße gegen dieses Gebot beim Namen zu nennen. Also zunächst einmal greift er zurück bis auf die Schöpfungsgeschichte, Genesis 1, erste Kapitel der Bibel, um eben daran zu erinnern, dass Gott den Menschen erschaffen hat, dass er ihm eben auch die Aufgabe überbunden hat, Verantwortung zu nehmen für die Schöpfung. Und da ist eigentlich, also der Mensch darf die Gaben der Schöpfung nutzen, aber eben diese Güter der Schöpfung sind nicht nur für einige wenige bestimmt, sondern grundsätzlich für alle Menschen, und das wird hier betont. Es wird auch gesagt, dass wir eben so materielle Güter brauchen, weil wir Menschen ein Mängelwesen sind. Uns fehlt immer wieder vieles, und das, was uns fehlt, müssen wir uns erarbeiten können, müssen wir ernten können, um uns zu ernähren. Und da ist es wichtig eben, dass diese Güter eigentlich einerseits eben für alle gedacht sind und deswegen auch verteilt werden müssen oder geteilt werden müssen, und dass eben die Grundhaltung der Menschen untereinander eine Solidarität sein muss. Die Erde bringt genug Güter hervor, dass es für alle reicht, und andererseits braucht eben jeder auch für sich eigene Güter, die ihm gehören, um seine Freiheit wahrnehmen zu können, mit diesen Gütern etwas anfangen zu dürfen.
Das Recht auf das Privateigentum, das man sich selbst erarbeitet oder von anderen geerbt oder geschenkt bekommen hat, hebt die Tatsache nicht auf, dass die Erde ursprünglich der ganzen Menschheit übergeben worden ist. Dass die Güter für alle bestimmt sind, bleibt vorrangig, selbst wenn das Gemeinwohl erfordert, das Recht auf und den Gebrauch von Privateigentum zu achten.
Das ist eben der Spannungsbogen. Einerseits sind die Güter für alle bestimmt, aber andererseits braucht es Privateigentum, damit der Mensch überhaupt seine eigene Verantwortung ausüben kann, damit er überhaupt motiviert ist, etwas anzufangen mit den irdischen Gütern, braucht er sozusagen auch die Verfügung darüber. Also das, aber eben, dann heißt es ganz klar, das Gemeinwohl letztendlich sagt, dass im Zweifelsfall man eben die Güter so verteilen muss, dass jeder leben kann. Dass also das Recht auf Privateigentum dann unter Umständen eingeschränkt werden muss.
Es folgt dann ein Zitat aus Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Darum soll der Mensch, der sich dieser Güter bedient, die äußeren Dinge, die er rechtmäßig besitzt, nicht nur als ihm persönlich zu eigen, sondern er muss sie zugleich auch als Gemeingut ansehen, in dem Sinn, dass sie nicht ihm allein, sondern auch anderen von Nutzen sein können. Der Besitz eines Gutes macht dessen Eigentümer zu einem Verwalter im Dienst der Vorsehung. Er soll es nutzen und den daraus erwachsenen Ertrag mit anderen, in erster Linie mit seinen Angehörigen, teilen.
Also der Besitz von irgendeinem Gut enthält gleichzeitig die Verpflichtung, dieses Gut verantwortungsbewusst zu nutzen, zu nutzen eben nicht nur für sich allein, sondern für andere. Und mit Recht werden hier zunächst die Angehörigen erwähnt, aber natürlich darüber hinaus auch mit anderen zu teilen. Also ich bin eigentlich nicht absoluter Herr über das, was mir gehört, sondern ich bin eher ein Verwalter. Es ist mir von Gott gegeben, damit ich damit Frucht bringe nicht nur für mich allein, sondern eben für alle Menschen letztlich.
Materielle oder immaterielle Produktionsgüter, wie zum Beispiel Ländereien oder Fabriken, Fachwissen oder Kunstfertigkeiten, sollen von ihren Besitzern gut verwaltet werden, damit der Gewinn, den sie abwerfen, möglichst vielen zugutekommt. Die Eigentümer von Gebrauchs- und Konsumgütern sollen sie mit Maß verwenden und den besten Teil davon Gästen, Kranken und Armen vorbehalten.
Hier wird deutlich gesagt, dass der Gewinn eigentlich nicht per se nicht etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, man soll so wirtschaften, dass ein Gewinn entsteht. Aber eben dieser Gewinn, den man erwirtschaftet, der soll möglichst vielen zugutekommen, wie es hier heißt. Das heißt, im Grunde genommen, das hat eine besondere Aktualität natürlich, auch in unserer Gesellschaft. Also große Sozialwerke zugunsten von Armen, Kranken, Krankenkassen und was es da alles gibt, die können eigentlich nur arbeiten, wenn an einer anderen Stelle die Wirtschaft Gewinne macht und eben so arbeitet, dass diese Sozialwerke auch finanziell gespiesen werden können. Also es ist immer der gleiche Gedanke dahinter. Eigentum ist gut, weil der Mensch größere Sorge trägt zu dem, was ihm gehört, wofür er Verantwortung übernommen hat, wenn er auch etwas davon hat. Das hat man gesehen in den totalitären Systemen. Wenn ich sozusagen nur für den Staat arbeiten muss, bin ich nicht motiviert, mein Bestes zu geben, weil ich nichts mehr davon habe. Aber das ist so das Bedürfnis des Menschen, Initiative zu entwickeln, kreativ zu sein, verlangt irgendwie, dass ihm etwas gehört und er damit auch wirklich in einer gewissen Freiheit arbeiten kann. Aber gleichzeitig liegt der Appell darin, das, was ich erwirtschafte, eben nicht einfach egoistisch für mich allein zu brauchen, sondern es wieder anderen zur Verfügung zu stellen und andere damit auch zu unterstützen.
Die staatliche Gewalt hat das Recht und die Pflicht, zugunsten des Gemeinwohls die rechtmäßige Ausübung des Eigentumsrechts zu regeln.
Hier wird tatsächlich dem Staat diese Aufgabe übertragen, eben weil da eine Spannung drin liegt, Eigentumsrecht und Gemeinwohl. Das hängt eben mit dem Sündenfall zusammen. Das hängt damit zusammen, dass der Egoismus sehr tief im Menschen drin sitzt. Deswegen braucht es hier die ordnende Hand des Staates, der staatlichen Gewalt, um eben dafür zu sorgen, dass das Eigentum, dass die Frucht, das, was aus dem Eigentum erwirtschaftet wird, dass das auch anderen zugutekommt, beziehungsweise dass das Recht auf Privateigentum auch irgendwie eine Grenze hat zugunsten eben des Gemeinwohls.
Dann kommen wir zum zweiten Abschnitt, Achtung der Menschen und ihrer Güter. Für alle, die später dazugekommen sind im Katechismus der katholischen Kirche, sind wir jetzt bei der Nummer 2407. Auf wirtschaftlichem Gebiet erfordert die Achtung der Menschenwürde die Tugend der Mäßigung, um die Anhänglichkeit an die Güter dieser Welt zu zügeln. Die Tugend der Gerechtigkeit, um die Rechte des Nächsten zu wahren und ihm zu geben, was ihm zusteht. Und die Solidarität gemäß der goldenen Regel und der Freigebigkeit des Herrn, denn er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen.
Gerade weil es nicht selbstverständlich ist, dass der Mensch in rechter Weise mit den irdischen Gütern umgeht, braucht es eben diese Tugenden, von denen der Katechismus hier spricht und erhebt zwei besonders hervor, eben diese Mäßigung, Wir erinnern uns an eine der vier Kardinaltugenden, die verhindern will, dass der Mensch sich durch ein Übermaß von Genuss genießen wollen, selber schadet und deswegen seine Bedürfnisse, seine Triebe zügeln, mäßigen muss. Und dann natürlich die Gerechtigkeit ist hier eine wichtige Tugend, die eben hilft, dem anderen das zu geben, was ihm zusteht, jedem das Seine, das, was er braucht, zuzugestehen. Das ist ganz wichtig. Und dahinter natürlich eben diese goldene Regel, die sich darauf zurückführen lässt, dass Jesus Christus Mensch wurde, selber arm wurde, dass wir reich geworden sind im Glauben und deswegen nicht einfach sozusagen nur noch uns um irdische Güter kümmern dürfen.
Sie hören die Sendung Katechismus bei Radio Horeb. Wir lesen den Katechismus der katholischen Kirche, sind bei dem siebten Gebot und jetzt bei der Nummer 2408 angelangt. Achtung Fremden Gutes. Das siebte Gebot untersagt den Diebstahl, der darin besteht, dass man sich fremdes Gut gegen den vernünftigen Willen des Besitzers widerrechtlich aneignet. Kein Diebstahl ist es, wenn man das Einverständnis des Besitzers voraussetzen kann oder wenn seine Weigerung der Vernunft oder der Bestimmung der Güter für alle widerspricht. So, wenn in äußerster und offensichtlicher Notlage die Aneignung und der Gebrauch fremden Gutes das einzige Mittel ist, um unmittelbare Grundbedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und Kleidung zu befriedigen.
Hier wird nun der erste Verstoß gegen das siebte Gebot angesprochen, eben der Diebstahl. Und da wird definiert, dass ich mir etwas aneigne, was mir nicht gehört, und dass das widerrechtlich ist, dass also der Besitzer damit nicht einverstanden ist. Es wird dann am Schluss noch darauf hingewiesen, dass in einer äußersten offensichtlichen Notlage eben der Besitzer mir das zum Leben Notwendige nicht vorenthalten darf, dass ich dort also legitimerweise mir das aneigne. Hier gibt es ein klassisches Beispiel. Am Ende des Zweiten Weltkrieges, als im Winter die deutsche Bevölkerung fror, da hat der damalige Bischof von Köln, spätere Kardinal Frings, den Leuten erlaubt, von den Eisenbahnzügen, die Kohle transportierten, die notwendige Kohle zu nehmen, die sie brauchen, um nicht zu erfrieren. Man hat das dann Frinksen genannt. Also Frinksen hieß so viel Kohle stehlen oder wegnehmen, wie man selber braucht. Während einiger Jahre soll dieses Wort sogar im Duden vorgekommen sein. Inzwischen steht es nicht mehr drin. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass in einem Notfall man sich fremdes Eigentum aneignen darf, eben um zu überleben.
Sich fremdes Gut auf welche Weise auch immer ungerecht anzueignen oder es zu behalten, ist selbst dann, wenn dabei den Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzes nicht zuwidergehandelt wird, ein Verstoß gegen das siebte Gebot. Das Gleiche gilt vom bewussten Zurückbehalten entlehener Sachen oder von Fundgegenständen, vom Betrug im Handel, von der Zahlung ungerechter Löhne und dem Hochtreiben von Preisen unter Ausnutzung der Unwissenheit oder der Notlage der anderen. Ebenfalls sittlich verwerflich sind Spekulation, durch die man Preise für Güter künstlich steigert oder senkt, um daraus zum Schaden anderer Gewinn zu ziehen, Korruption, durch die man Verantwortliche dazu führt, entgegen den Rechtsbestimmungen zu entscheiden, Aneignung und private Verwendung des Gesellschaftseigentums eines Unternehmens, schlechte Ausführung von Arbeiten, Steuerhinterziehung, Fälschung von Schecks und Rechnungen, überhöhte Ausgaben und Verschwendung. privates oder öffentliches Eigentum mutwillig zu beschädigen, verstößt gegen das moralische Gesetz und verlangt Wiedergutmachung.
Ja, wenn man das so liest, da kann man eine Gewissenserforschung anstellen, die vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Nicht alles, was hier aufgeführt ist, findet man in den durchschnittlichen Beichtspiegeln. Aber es zeigt eben, dass es so indirektes Aneignen von fremdem Gut gibt, das eben nahe verwandt ist mit dem Diebstahl, von dem in der ersten Nummer die Rede war. Es gibt eben ganz viele Weisen, wie man sich an fremdem Eigentum vergreifen kann. Eben nehmen wir das Beispiel, einen ungerechten Lohn zu zahlen. Also da gebe ich dem anderen nicht das, was ihm zusteht. Also ich eigne mir etwas an, was eigentlich dem anderen zustehen würde. Fundgegenstände, natürlich, die bringt man aufs Fundbüro, aber wenn sich der Verlierer nicht finden lässt, dann kann man sie dann allenfalls am Schluss doch behalten. Aber eben, es geht immer darum, dass andere benachteiligt werden auf meine eigenen Kosten. Ein etwas schwieriges und eigenes Thema ist Steuerhinterziehung. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wenn also in einem Land Steuergesetze herrschen, die so ungerecht sind, dass sie fast zur Enteignung führen desjenigen, der arbeitet, dann ist es mindestens nachvollziehbar, dass so ein Mann dann sagt, dann versuche ich meinen Wohnsitz oder meine Firma in ein Land zu verlegen, wo die Steuerlast nicht ganz so groß ist. Ich deute damit nur an, dass manchmal im Einzelfall sehr schwierige Fragen damit verbunden sind, wo fängt dann der Diebstahl oder die Steuerhinterziehung wirklich an und was ist noch irgendwie zu tolerieren. Also zum Beispiel wir in der Schweiz, da muss jeder Bürger eine ganz umfangreiche Steuererklärung ausfüllen und es gibt einen gewissen Ermessensspielraum, wie man die Einkünfte deklariert. Und da würde ich sagen, der Gesetzgeber geht selber davon aus, dass da ein gewisser kleiner Spielraum bleibt. Natürlich ist es klar, dort, wo im großen Maß Steuern hinterzogen werden, dort ist es nicht nur zivilrechtlich strafbar, sondern auch unmoralisch und in diesem Sinne wäre es dann auch eine Sünde. Interessant ist eben, dass da auch aufgeführt wird, wenn ich eine Arbeit, also als Angestellter eine Arbeit schlecht verrichte, ist es zum Schaden des Arbeitgebers und irgendwie eine Form von Diebstahl. Oder wenn ich eben im Büro Gegenstände für private Zwecke verwende, dann kann das auch eine Ungerechtigkeit gegenüber dem Arbeitgeber sein. Aber auch das ist im Einzelfall nicht immer ganz eindeutig abzugrenzen. Zum Beispiel in meinem Beruf, wo sind Telefonate seelsorglicher Art und wo sind sie privater Art, das geht manchmal sehr ineinander über und das lässt sich auch nicht immer streng ausscheiden und da muss man einen Modus finden, wie man eben mit dem Arbeitgeber umgeht und welche Großzügigkeit der Arbeitgeber da walten lässt. Im Einzelnen ist das unter Umständen sehr kompliziert, aber ich finde es gut, dass der Katechismus einmal diese Aufzählung macht, um einem überhaupt auf Gedanken zu bringen, wo überall man sich doch nicht korrekt verhält und vielleicht doch sich an Eigentum vergreift, worüber man keine Verfügungsrechte hat.
Dann lesen wir weiter bei der Nummer 2410. Versprechen und Verträge müssen gewissenhaft gehalten werden, soweit die eingegangene Verpflichtung sittlich gerecht ist. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben hängt zum einen großen Teil davon ab, dass man sich an die Verträge zwischen physischen oder moralischen Personen hält, an Verkauf- oder Kaufverträge, Miet- oder Arbeitsverträge. Jeder Vertrag ist guten Glaubens abzuschließen und auszuführen.
Ja, das hat mit der Gerechtigkeit zu tun. Eben der alte römische Satz Pacta sunt servanda, Verträge müssen eingehalten werden. Das ganze gesellschaftliche, wirtschaftliche Leben hängt davon ab, dass ich mich darauf verlassen kann, dass Vereinbarungen grundsätzlich eingehalten werden. Also wenn man Verträge nicht einhält, dann dauert es nicht mehr lange und man verträgt sich auch gegenseitig nicht mehr. Es gibt Konflikte und Streitereien. Und deswegen hat das auch mit diesem Respekt vor dem Eigentum der anderen zu tun, dass eben Verträge und Versprechen gewissenhaft eingehalten werden.
Verträge unterstehen der ausgleichenden Gerechtigkeit, die den Austausch zwischen Personen unter genauer Beachtung ihrer Rechte regelt. Die ausgleichende Gerechtigkeit ist streng verpflichtend. Sie fordert, dass man Eigentumsrechte wahrt, Schulden zurückzahlt und sich an freiwillig eingegangene Verpflichtungen hält. Ohne ausgleichende Gerechtigkeit ist keine andere Form der Gerechtigkeit möglich. Man unterscheidet ausgleichende kommutative von legaler Gerechtigkeit, die das betrifft, was der Bürger gerechterweise der Gemeinschaft schuldet, und von austeilender, distributiver Gerechtigkeit, die regelt, was die Gemeinschaft den Bürgern im Verhältnis zu deren Beiträgen und Bedürfnissen schuldet.
Hier greift der Katechismus zurück noch einmal auf das Thema der Tugend der Gerechtigkeit und bringt eben diese verschiedenen Formen von Gerechtigkeit ins Gespräch. Die Grundlage von oder die grundlegendste Form der Gerechtigkeit ist eben diese ausgleichende Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich Ihnen mein Auto verkaufe, dann dürfen Sie erwarten, dass das Auto in Ordnung ist, so wie ich es beschreibe, und ich darf erwarten, dass Sie mir den Kaufpreis zahlen, den wir vereinbart haben. Und dann, wir haben unterschiedliche Interessen oder unser Interesse trifft sich darin, dass ich Geld brauche und Sie ein Auto, und dann gleichen wir das ab. Und dann ist das ein richtiger Vertrag und ein gerechter Vertrag. Und Sie verstoßen dagegen, wenn Sie mir das Auto nicht bezahlen, und ich verstoße dagegen, wenn ich Ihnen verheimliche, dass es ein Unfallauto ist, zum Beispiel. Das ist die einfachste Form von Gerechtigkeit. Und dann wird davon unterschieden die legale Gerechtigkeit. Das ist das, was ich dem Gemeinwesen schulde, also dass ich Steuern zahlen muss, wenn ich eben von den Straßen profitiere und von den Einrichtungen der Öffentlichkeit. Da muss ich Steuern bezahlen zum Beispiel oder Abgaben entrichten, und das ist legale Gerechtigkeit, dass ich das tue. Und bei der ersten und der zweiten Form, wenn es da nicht gerecht zugeht, da kann ich mich wehren. Also wenn Sie mir das Auto nicht bezahlen, kann ich Sie anzeigen, ich kann die Polizei rufen. Oder der Staat, der hat immer die Macht, einzufordern, was er verlangt, also der kann Druckmittel einsetzen. Ich werde eben betrieben, wenn ich meine Steuern nicht bezahle. Und jetzt gibt's aber die andere Form, die dritte, die hier genannt wird, eben die austeilende distributive Gerechtigkeit, die regelt das, was die Gemeinschaft, der Staat mir schuldet. Und wenn ich das nicht bekomme, was der Staat mir schuldet, wird es ein bisschen schwierig. In einem Rechtsstaat kann ich dann vielleicht doch eine Anzeige machen gegen den Staat, aber überall dort, wo die Macht etwas gebündelter ist, wird es dann schwierig. Es gibt so die Redensart, ich kann gegen alles die Polizei rufen, nur nicht gegen die Polizei. Also da spüren wir, dass eben, wenn es gerecht zu und her gehen soll, dass eben ein ganzes Gemeinwesen sich von der Tugend der Gerechtigkeit leiten lassen muss. Sonst bin ich arm dran. In einer Diktatur, in einem totalitären System, da kann ich mich gegen diese Macht des Staates nicht wehren. Allenfalls noch kann ich mich wehren, wenn ein Einzelner mich betrügt. Und der Staat wird immer die Mittel haben, sich das bei mir zu holen, was er will. Aber wir sehen hier an dieser Stelle eben diese verschiedenen Formen der Gerechtigkeit. Und die sind gerade bei diesem siebten Gebot wichtig, wo es darum geht, das Eigentum des Einzelnen zu schützen, aber eben auch das Gemeinwohl anzuerkennen.
Im Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit fordert die Verpflichtung zur Wiedergutmachung einer begangenen Ungerechtigkeit, dass man das entwendete Gut dem Eigentümer zurückgibt. Jesus lobt Zachäus für sein Versprechen. Wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das kann man im Lukas-Evangelium nachlesen. Wer sich direkt oder indirekt fremdes Gut angeeignet hat, ist verpflichtet, es zurückzugeben oder, falls es nicht mehr vorhanden ist, den Gegenwert bar oder in Naturalien zurückzuzahlen, sowie die Zinsen und den Nutzen zu vergüten, die sein Eigentümer rechtmäßig daraus gewonnen hätte. Wer in irgendeiner Weise an einem Diebstahl beteiligt war oder in dessen Kenntnis daraus Nutzen gezogen hat, zum Beispiel wer ihn befohlen oder daran mitgewirkt oder ihn gedeckt hat, ist entsprechend seiner Verantwortung und seinem Profit ebenfalls zur Wiedergutmachung verpflichtet.
Das ist eben eine im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit. Ich habe mir etwas angeeignet, das mir nicht gehört, also ich muss es zurückgeben. Ich muss den Schaden, den ich angerichtet habe, wiedergutmachen. Das kann unter Umständen schwierig sein. Also natürlich, es kann sein, dass ich das verbraucht habe, dann steht hier im Katechismus, dass ich das dann eben in bar oder in Naturalien zurückbezahle, zurückgebe, auch Zinsen allenfalls vergüte. Schwieriger ist es, wenn es den Eigentümer nicht mehr gibt oder der nicht aufzufinden ist. Diese Frage taucht hier und da einmal auf und dann, wenn das im Beichtgespräch dann geschieht, dann empfehle ich dann eben einem solchen Menschen halt im Rahmen dessen, worin man sich verfehlt hat, vielleicht im Sinne einer Spende, das irgendwie wieder gut zu machen, der Allgemeinheit gegenüber wieder gut zu machen oder einem Notleidenden gegenüber wieder gut zu machen, wenn man den ursprünglichen Geschädigten, wenn es den nicht mehr gibt, man den nicht mehr auffinden kann, man den nicht kennt.
Glücksspiele wie Kartenspiele oder Wetten verstoßen an und für sich nicht gegen die Gerechtigkeit. Sie werden jedoch dann sittlich unzulässig, wenn sie jemand um das bringen, was er zu seinem und anderer Menschen Lebensunterhalt braucht. Die Spielleidenschaft droht, den Spieler zu versklaven. Eine ungerechte Wette abzuschließen oder beim Spiel zu betrügen, ist schwerwiegend, außer wenn der zugefügte Schaden so gering ist, dass der Geschädigte ihn vernünftigerweise nicht ernst nehmen kann.
Hier wird zunächst einmal gesagt, dass eben Glücksspiele oder Wetten nicht einfach immer in jedem Fall unzulässig sind, aber immer dann unzulässig sind, wenn man dafür so viel ausgibt, dass der Lebensunterhalt dieser Person und der Familie nicht mehr gesichert sind. Es wird klar gesagt, dass es eine Spielleidenschaft gibt, und wir wissen alle, dass eben diese Spielleidenschaft schon viele Menschen und ihre Familien ins Unglück gestürzt hat, weil sie eben unfrei machen. Es wird dann wirklich eine Leidenschaft, die nicht mehr kontrolliert wird. Es wird im zweiten Teil auch gesagt, dass es eben ungerechte Wetten geben kann, die ein schwerwiegendes Unrecht sind, aber es gibt eben auch Verstöße gegen fremdes Eigentum, die relativ gering sind. Also es ist im siebten Gebot nicht einfach alles per se schwere Sünde, sondern hier hängt es wirklich auch von den Beträgen ab, um die es geht, wie schwerwiegend, oder von der symbolischen Bedeutung vielleicht, von etwas, was ich entwende, davon hängt dann ab, wie schwerwiegend eine Sünde ist. Also hier gibt es schon Unterschiede.
Das siebte Gebot verbietet Handlungen oder Unternehmungen, die aus irgendeinem Grund, aus Egoismus, wegen einer Ideologie, aus Profitsucht oder in totalitärer Gesinnung dazu führen, dass Menschen geknechtet ihrer persönlichen Würde beraubt oder wie Waren gekauft, verkauft oder ausgetauscht werden. Es ist eine Sünde gegen ihre Menschenwürde und ihre Grundrechte, sie gewaltsam zur bloßen Gebrauchsware oder zur Quelle des Profits zu machen. Der heilige Paulus befahl einem christlichen Herrn, seinen christlichen Sklaven nicht mehr als Sklaven, sondern als weit mehr, als geliebten Bruder zu behandeln.
Das haben wir gerade gestern in der zweiten Lesung, dem Philemonbrief, hören können, der verlesen wurde in der Liturgie. Diese Geschichte von Paulus und dem Onesimus und dem Philemon. Hier kommt nun in dieser Nummer 2414 eigentlich das zum Tragen, was ich bei der Einleitung sagte, dass dieses Gebot ursprünglich im Alten Testament wohl hauptsächlich eben den Menschenraub bzw. die Versklavung von Menschen im Blick hatte. Und dass das eben auch nach der Abschaffung der Sklaverei als normale Form der Gesellschaft immer noch aktuell bleibt, das leuchtet sofort ein, denn wir kennen auch heute solche Dinge wie, dass also Menschen aus verschiedenen Motiven, hier ist Ideologie, Profitsucht, totalitäre Gesinnung, in unseren Verhältnissen wird es oft Profitsucht sein, dass also Menschen eben unfreiwillig geknechtet werden, versklavt werden. Denken wir an den ganzen Handel mit Frauen, die dann in die Prostitution gezwungen werden, zum Beispiel. Also eben das, da trifft das zu, dass Menschen ihrer Würde beraubt, wie Waren gekauft, verkauft oder ausgetauscht werden. Das sind natürlich ganz schwerwiegende Verstöße gegen dieses Gebot und in diesem Sinne auch wirklich schwere Sünden.
Sie hören Radio Horeb mit der Sendereihe Katechismus, dem siebten Gebot. Wir haben gerade die Auslegung von Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz gehört. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Kerkmann aus Graz. Grüß Gott, Herr Kerkmann.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage bezüglich dem Eigeninteresse im Wirtschaftsleben. Ein wesentlicher Anreiz zu wirtschaften ist in dem System der Marktwirtschaft der eigene Besitz, der Aufbau des eigenen Besitzes. Inwiefern ist das jetzt gerechtfertigt, dass man da das als Anreizmittel herannimmt, wo auf der anderen Seite doch dadurch so leicht auch der Egoismus Einzug erhält im Verhalten der Menschen? Dann jetzt noch eine kurze zweite Frage. Sie hatten in der Sommerakademie in Aigen einen Vortrag gemacht über Unterscheidung der Geister. Ich würde kurz fragen wollen, was da der Inhalt war. Ja, danke.
Also insofern wir jetzt hier über solche Abgrenzungen reden, hat es auch etwas zu tun mit der Unterscheidung der Geister. In Aigen ging es aber um den Bereich von Heilung, Heil und Heilung, Gesundheit des Menschen. Das wäre eben ein etwas anderes Kapitel, nicht allzu weit weg, weil auch im Gesundheitswesen ein riesiger Wirtschaftszweig geworden und ein sehr komplizierter Wirtschaftszweig ist das geworden. Eben, Sie deuten mit Ihrer Frage diese Spannung an, die tatsächlich gegeben ist. So der Kommunismus hatte im Grunde genommen eine utopische Vorstellung, alles soll allen gehören, aber dann ist eben letztlich niemand mehr verantwortlich. Es ist ganz schwierig, dann noch Verantwortlichkeit wirklich wahrzunehmen. Und insofern lehrt die Kirche, weil sich das eigentlich auch dem Menschen irgendwie entspricht. Also wenn ich vom Menschen erwarte, dass er eben auch seine Freiheit wahrnimmt und etwas tut, etwas Kreatives leistet in seinem Leben, dann muss ich und etwas tut, um auch den Mangel zu beheben. Also wir sind eben nicht wie die Tiere, die sozusagen einfach Gras fressen, das überall wächst, sondern wir müssen halt irgendetwas, mindestens in unseren Verhältnissen, etwas anbauen. Wir müssen pflanzen, wir müssen ernten, wir müssen Kleidung herstellen, weil wir eben keine Felle haben. Und wir müssen Initiative ergreifen, um überhaupt unser Leben zu fristen, unseren Lebensunterhalt zu sichern, auch wenn wir eine Familie haben. Und der Mensch ist eben nur dann motiviert, Leistung zu bringen, wenn er davon auch etwas hat. Und eigentlich gehört das zur Entfaltung, zur persönlichen Entfaltung des Menschen. Aber, jetzt kommt das große Aber, gleichzeitig braucht er eben eine Richtschnur, die ihm daran hindert, das, was er erwirtschaftet, eben das, was Sie vorhin Eigeninteresse genannt haben, dass das nicht überbordet und zu einem blanken Egoismus wird oder dass damit er dann eigentlich die Entfaltung seiner Mitmenschen hindert. Also die Tugend der Gerechtigkeit würde dann und die Tugend der Mäßigung sollen dazu führen, dass ich das eigene Interesse mäßige und gleichzeitig anerkenne, dass nicht ich allein auf der Welt bin und nur für mich schauen darf, sondern dass da Mitmenschen sind, für die ich Mitverantwortung trage. Meine Familie, meine Kinder, aber dann auch den Mitmenschen, den Nachbarn, der das gleiche Eigeninteresse leben können muss, indem er eben auch für seinen Lebensunterhalt sorgt. Und da wird er deswegen gibt es ja das Gebot, dass da der Mensch eine Grenze erfährt und trotzdem braucht es wohl eben dieses grundlegende Recht auf Privateigentum, weil die Erfahrung gezeigt hat, wenn man sozusagen dieses Prinzip der Marktwirtschaft nicht anerkennt, dass es dann eben keine bessere Ordnung gibt, um die materiellen Dinge zu regeln. Aber immerhin, wir werden das auch später noch sehen, die Marktwirtschaft muss nach christlichem Verständnis eine soziale Marktwirtschaft sein. Und in diesem Begriff sozial ist eben die Solidarität aufgefangen, die die Menschen untereinander haben.
Sie setzen also die Tugenden als Gegenpol, ja?
Genau.
Weil das Soziale kommt vom Staat her rein.
Ja, nicht nur natürlich, also wir müssen auch als Einzelne sozial denken oder eben der Katechismus verwendet hier den anderen Begriff der Solidarität. Also ich muss eben, je mehr ich habe, desto mehr Verantwortung trage ich für das, was ich habe, und Verantwortung tragen heißt immer auch das Gemeinwohl. Das heißt auch das Wohl der anderen mit in den Blick nehmen.
Gut, dann danke mal soweit. Wir haben nämlich noch einen Hörer in der Leitung. Danke, Herr Kerkmann. Alles Gute nach Graz. Der nächste Hörer ruft aus Bernried an. Grüß Gott, Herr Mayer.
Ja, grüß Gott. Herr Kuhl, grüß Gott. Ja, jetzt fällt mir den Namen nicht ein.
Dumme, Herr Christoph Cassetti.
Dumme, Herr Dumme. Ich wollte Sie fragen, wegen der Lotterien, wissen Sie, ja, zum Beispiel diese die Lotterspiele, gell? Also was, man kann ja da riesen Gewinne erzielen, aber und es zahlen viele Tausende oder zigtausende Leute rein. Wie wertet man das von christlicher Sicht her, gell? Also ich finde das irgendwo nicht richtig, gell? Also man, beziehungsweise wenn man mit dem Geld, mit dem gewonnenen Geld, denken wir halt soziale Projekte oder wieder ausstrahlt, also in gute Werke sozusagen, dann ist es ja wieder gut, gell? Aber
ja, also eben mit Lotterie, das würde unter das ungefähr, ich würde sagen, das würde unter den Begriff der Glücksspiele fallen. Das hat ja mit Glück zu tun, ob ich gewinne oder nicht. Und da würde ich sagen, da kommt es wieder drauf an. Also wenn ich auch Lotteriespielsüchtig werde, dann wird es gefährlich, weil dann setze ich so viel in der Lotterie ein, dass ich daneben den Lebensunterhalt meiner Familie unter Umständen gefährde. Wenn ich das nicht mache, wenn ich mit kleinen Einsätzen spiele, gerade auch, weil diese Lotterien häufig ja auch noch einen guten Nebenzweck haben. Also bei uns in der Schweiz gibt es so Lotteriefonds, die dann benutzt werden, um wirklich gute Werke zu finanzieren. Oder wenn ich, dann ist es, dass ich mitspiele, ist dann weiter nicht tragisch. Wenn sich das in bestimmten Grenzen hält, dann kann das, ist eine Sache des Temperamentes. Ich selber bin jetzt kein Spielertyp, also ich mache das eigentlich nicht oder extrem selten. Aber es gibt Leute, die immer nur so ein bisschen mitspielen mit kleinen Beträgen, das ist sicher in Ordnung. Aber wenn ich dann das Große losziehe, wenn ich dann plötzlich, was weiß ich, eine Million habe, dann wird zunächst der Staat kommen und die Hälfte wieder wegnehmen wahrscheinlich. Und das, was mir dann bleibt, dafür trage ich dann Verantwortung. Ich bin dann plötzlich ziemlich reich unter Umständen und dann kommt es darauf an, was mache ich jetzt damit? Lege ich das an? Unterstütze ich gute Werke? Ich trage dann Verantwortung für diesen Zugewinn, den ich da plötzlich habe. Aber per se zu gewinnen ist auch nichts Schlechtes. Im Gegenteil, dann habe ich halt Glück gehabt. Aber ich trage dann Verantwortung, was ich damit mache.
Gut, danke, Herr Mayer. Alles Gute nach Bernried. Ein Blick auf die Uhr. Die Zeit ist leider rum. Danke Ihnen, Herr Domherr, für die Auslegungen, für die Erklärungen. Nächste Woche wird es dann weitergehen, auch über das siebte Gebot. Für alle, wollten Sie noch was ergänzen?
Nein.
Ah, okay. Für alle, die die Sendung noch einmal hören wollen, Sie können sich beim CD-Dienst melden. Sie können auch einfach schreiben an Radio Horeb, CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Die Angaben finden Sie auch auf den Faltblatt dann des Monatsprogramms, oder diejenigen, die Internetzugang haben, gehen Sie einfach auf unsere Homepage www.horeb.org und auf diese Weise können Sie auch ganz einfach CDs bestellen. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gepriesen sei der Vater, der uns irdischen Güter gibt, damit wir uns als Menschen entfalten können. Gepriesen sei der Sohn, der unseretwegen arm geworden ist und uns zeigt, dass es größere Güter gibt als die irdischen materiellen Güter. Gepriesen sei der Heilige Geist, der uns hilft, die Geister zu unterscheiden und die rechten Entscheidungen zu finden. So segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib. Amen. Danke, vergelt's Gott und alles Gute. Bis bald.
Segnes Gott.
Ja, danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Marion Kuhl.